Also vielen herzlichen Dank, Burkhard, Henny, für die herzliche Begrüßung. Und wir fühlen uns in der Tat sehr verbunden hier mit euch als Kempener Gemeinde. Wir haben ja auf vielfältige Weise auch wirklich Beziehungen. Gestern war ich noch bei Yogi Bär, da war euer Sohn wieder am Start. Und eure Tochter wird demnächst auf Febes Kinderkonferenz sprechen. Da freuen wir uns auch schon riesig drüber und Timon ja auch. Und ja, wir gucken immer so ein bisschen, was in Kempen passiert. Wir beten für euch und finden es großartig, dass hier, da wo nicht so viel freikultiges Leben ist, ihr die Fahne hochhaltet und Gottes Wort verkündet. Das ist großartig. Ja, möge euch der Herr weiter da segnen. Und auch Fortschritt schenken. Einiger Zeit wurde jemand gefragt, was denn sich verändert hat, nachdem er sein Leben Gott gegeben hat. Stell dir mal kurz die Frage, wenn du schon eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, was hat sich seitdem verändert in deinem Leben? So, und seine Antwort war, seitdem ich mein Leben in Gottes Hände gelegt habe, hat sich mein Leben um 360 Grad gewandelt. Um 360 Grad verwandelt, ja. Also Physik ist immer eine schwierige Geschichte, ne? Er wollte wahrscheinlich sagen, um 180 Grad gedreht, ne? Also genau andersrum, aber er meinte 360 klingt noch besser, vollmächtiger. Das bedeutet ja im Grunde genommen, ich habe mich im Kreis gedreht, das ist alles so wie immer, ne? Und vielleicht ohne es zu wissen, hat er da etwas gesagt, was manchmal tatsächlich so auch unsere Gedanken prägt. Ne? Manchmal geht es uns tatsächlich so, dass wir den Eindruck haben, es dreht sich alles im Kreis. Da denken wir an uns selbst und die guten Vorsätze, die wir uns genommen haben, wir möchten Jesus ähnlicher werden. Und dann schauen wir nach 5 Jahren drauf und denken uns, komisch, ich kämpfe immer noch an der gleichen Stelle. Irgendwie bin ich auch nicht richtig heiliger geworden und Jesus ähnlicher geworden. Ich ärgere mich immer noch über verschiedene Dinge und dann denkt man so manchmal, ja, richtig vorangekommen. Oder auch im Dienst für Jesus. Viele von euch engagieren sich auch hier in der Gemeinde und manchmal hat man so das Gefühl, es tut sich nichts. Wir drehen uns im Kreis. Vor Jahren kam mal ein Hauskreisleiter auf mich zu, als ich noch in Bayreuth war und sagte zu mir, Bernhard, ich will das nicht mehr machen. Manche, warum? Ich habe jetzt 5 Jahre diesen Hauskreis geleitet und wir drehen uns im Kreis. Es ist immer das Gleiche. Keiner ist dazugekommen. Immer sind es die gleichen Probleme, über die ich mit den Leuten spreche, die zu meinem Hauskreis kommen. Alle meine Ratschläge, die ich ihnen gebe, werden nicht umgesetzt. Und deswegen fangen wir immer wieder von vorne an. Irgendwie, ich weiß nicht, warum soll ich das noch 5 Jahre machen? Und ich habe ihn auch irgendwie verstehen können, weil er da einfach so frustriert gewesen ist. Irgendwie, warum jetzt noch weitermachen? Wir drehen uns noch im Kreis. Kennen wir bestimmt, ne? Oder die Baustellen in unseren Familien, in unseren Beziehungen. Die Kinder sind ja jetzt draußen. Ich kann auch offen reden, ne? Also, als unsere Kinder kleiner gewesen sind, da haben wir auch über Jahre eigentlich gedacht, irgendwie dreht sich alles im Kreis. Immer die gleichen Ermahnungen, ja? Als wenn man nicht auch mal ein Lernfortschritt da wäre, ne? Mach deine Hausaufgaben, räum dein Zimmer auf, komm pünktlich nach Hause, ne? Lass dich nicht hängen, streng dich an. Und jedes Mal war es das, wenn es das erste Mal wäre. Wie bitte? Irgendwie kein Lernfortschritt. Kennt ihr das auch? Ja, da ist man manchmal richtig fertig und was hat meine Frau alles an Mühen da auf sich genommen? Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, jetzt nach so vielen Jahren, das hat sich gelohnt, preist dem Herrn. Ist doch noch was aus ihnen geworden, ne? Sind auf einem guten Weg. Aber so mittendrin hat man manchmal das Gefühl, es geht da gar nicht weiter. Was macht uns eigentlich zuversichtlich, dass unser Leben sich tatsächlich weiterentwickelt? Dass es einen Fortschritt gibt und dass wir nicht immer nur einfach die gleichen Sachen weitermachen, sondern dass sich unser Leben entwickelt, entfaltet und dadurch auch an Kraft gewinnt, an Einfluss. Was ist eigentlich die Berechtigung dieser Hoffnung, auch gerade wenn man in so einem Tal drin ist? Nun, ich habe mich mit Paulus beschäftigt und eine seiner ganz großen Krisen mal genauer durchgelesen. Und bevor ich das lese hier aus der Bibel, den Abschnitt, möchte ich ganz kurz die Vorgeschichte noch erzählen. Also Paulus ist sehr engagiert gewesen für die Gemeinde in Jerusalem, die Muttergemeinde der Christen, und hat viel Geld gesammelt und wollte dieses Geld jetzt nach Jerusalem bringen. kurz bevor er nach Jerusalem kommt, kommen viele Leute auf ihn zu, der kommt durch viele Orte und da sind Propheten und die sagen zu ihm, Paulus, mach das lieber nicht in Jerusalem, wenn du da hingehst, die werden dich schnappen, die werden dich gefangen nehmen, die werden dich lynchen, die werden dich ins Gefängnis sperren, es wird richtig schwer werden. Und Paulus sagt, ist mir egal, mache ich trotzdem, ist jetzt wichtig, das zu tun und hat so ganz klar im Herzen, egal was kommt, das ist der Auftrag Gottes, ich mache das jetzt. Jetzt kommt er nach Jerusalem und genau das tritt ein, was man ihm prophezeit hat. Die schnappen ihn, die lynchen ihn, die schmeißen ihn für ein paar Jahre ins Gefängnis. Da sitzt er jetzt, kann nichts tun, ist ziemlich frustriert. Irgendwann beruft er sich auf den Kaiser. Das ist so eine Möglichkeit gewesen damals für römische Staatsbürger. Wenn das da im Prozess nicht vorankommt, dann gehe ich auf die höchste Instanz. Und dem wurde auch stattgegeben. Und jetzt stecken sie also den Paulus in ein Schiff rein und er soll jetzt mit dem Schiff nach Rom fahren und dort vor den Kaiser treten und seine Sache dort dann zu Ende bringen. Das ist so die Vorgeschichte. Und jetzt sehen wir mal, wohin ihn das führt. Apostelgeschichte 27, Vers 20 bis 26. Da aber viele Tage, die sind alle auf der Schiffsreise, da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, gaben wir, also wir, damit ist Paulus und seine Mitarbeiter gemeint, ne, ausdrücklich wir, gaben wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung auf. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Also meine Fragestellung ist, was macht Paulus so zuversichtlich, nachdem er so tief in der Krise drin war und dachte, es geht gar nichts mehr? Was macht ihn so zuversichtlich und was kann dich so zuversichtlich machen? Das Erste, was ich hier feststelle, ist, Gott spricht dir und ihm Mut zu in dieser Krise, in diesem Kreislauf, wo man denkt, es geht gar nichts voran. Gott meldet sich zu Wort. Das ist die erste Hoffnung, die uns ermutigt. Die erste Garantie dafür, dass unser Leben nicht in der Dauerschleife bleibt, sondern rausgeführt wird und weiterkommt. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass Paulus das Schicksal aller anderen teilt. Alle kommen in diesen Sturm hinein, Gläubige und Ungläubige. Alle haben Angst und verlieren den Mut. Christen kommen manchmal auch in Schwierigkeiten rein, wie jeder andere Mensch. Wir alle haben auch Kummer, wir alle kennen Enttäuschung, wir alle werden mal krank, wir alle haben Stürme im Leben zu bewältigen. Ist es nicht so? Und manchmal denken wir als Christen, wir haben den Sturm quasi selbst verschuldet. Hätte ich mal mehr auf Gott gehört, hätte ich mal an der Kreuzung lieber nach rechts abgebogen, ne, anstatt um einen Weg da zu gehen, dann fängt man sich selbst an, in Frage zu stellen. Kennt ihr das? Wenn sich die Frage stellt, na, vielleicht habe ich was falsch gemacht, sonst müsste ich doch gesegnet werden. Ne? Gesegnet ist der Mann, der dem Herrn gehorcht und so, und verflucht ist der, der es nicht tut. Wir haben eben auch so eine Stelle gelesen, die ja auch tatsächlich von Bedeutung ist. Na klar, wir können ja auch Fehler machen und uns dadurch selbst Schwierigkeiten einbrocken. Wir hatten mal einen in der Kleingruppe, das ist schon viele, viele Jahre her, der war noch nicht so richtig entschieden für Jesus, kam irgendwie so in die Gemeinde rein. Wir haben den Hauskreis gefeiert und eines Tages ist er dann am Wochenende in eine Kneipe gegangen, hat sich besoffen und ging dann abends nach Hause und hat angefangen, seine Frau zu schlagen, weil er betrunken gewesen ist. Nun ist die Frau ausgezogen und hat die Nase voll gehabt. Dann kam er wieder in den Hauskreis und sagte, stellt euch vor, was passiert ist. Meine Frau will sich von mir trennen. Ja, warum denn? Dann hat er die Geschichte erzählt. Ja, selber schuld, ne? Das ist jetzt nicht der liebe Gott gewesen. Das hättest du dir ersparen können. Ihr versteht, ne? Manchmal machen wir so dumme Sachen, wo wir dann auch die Konsequenzen tragen müssen für unsere Fehler. Aber nicht jedes Problem unseres Lebens ist automatisch die Folge eines Fehlers. Und manchmal kommen wir richtig in Schwierigkeiten, weil wir an der Stelle auch falsch ticken. Als es mir mal richtig schlecht ging vor vielen Jahren, war ich in einem Gottesdienst wie diesem hier und der Prediger sagte dann, wenn du Depressionen hast, dann ist in deinem Leben was nicht in Ordnung. Also voll. Und ich hatte Depressionen, mir ging es richtig schlecht. Dann, oh Mann, was habe ich nur falsch gemacht? Ja? Irgendwo muss doch der Grund sein, warum es mir so schlecht geht. Ich sage dir, vergiss es. Ja? Es gibt Dinge, die man falsch gemacht hat, dann kann man Depressionen kriegen, wie dieser Mann, mit der seine Frau geschlagen hat, klar. Aber oftmals gibt es Dinge, wir erleiden das Schicksal aller Menschen. Wir sind auch in dieser Welt. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber seid getrost, ihr habt die Welt überwunden. Also ich möchte dir heute Morgen zurufen, deine Schwierigkeit, dein Sturm ist mitnichten die Ursache dafür, also dass du Fehler gemacht hast. Also das liegt nicht unbedingt an deiner Schwierigkeit. Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer Kapitel 8, Vers 1. Das ist ein ganz fester Baustein, den du unbedingt brauchst. Nun, es ist total menschlich, sich so Fragen zu stellen, wenn man in der Krise ist, was habe ich falsch gemacht? Überlegen wir nochmal, was Paulus so vielleicht auf diesem Schiff gedacht hat. Er war ja auch genau wie wir anfällig, auch für schlechte Gedanken und konnte genauso runtergezogen werden, denn wir haben ja gelesen, wir gaben alle Hoffnung auf, auch der Paulus offensichtlich. Was wird er wohl gedacht haben? Ich denke mir Folgendes. Ich denke mir, dass er sich überlegt hat, ja, logisch, hätte ich mal auf die Propheten gehört, ne? Warum musste ich so meinen Dickkopf da durchsetzen? Die haben mich gewarnt, geh nicht nach Jerusalem, das kann auch jemand anders überbringen, das Geld, das musst doch nicht du machen. Warum musst du da unbedingt hingehen? Jetzt habe ich den Salat. Vielleicht hat er so gedacht, selbst verschuldet, ne? Und schon 2 Jahre im Gefängnis gesessen und nichts passiert. Und jetzt auch noch hier in dieser Krise, oh Mann, das ist schlecht. Ich bin trotzdem gegangen. Und jetzt kommt der erste Grund für unsere Zuversicht. Wie er wieder auflebt. Gott kommt zu ihm und spricht ihm Mut und Rettung zu. Und das ist seine Erlösung, aus diesem trüben Gedanken herauszukommen. Was für ein unglaubliches Vorrecht, wenn du in einer Krise bist und du bist mit Gott unterwegs, dann darfst du fest darauf rechnen, dass früher oder später Gott sich zu Wort meldet und dir ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Trostes, ein Wort der Auferbauung schickt, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Das möchte ich dir heute Morgen sagen. Egal, wie viele Tage es schon dunkel gewesen ist, wie stark der Sturm gewesen ist, Gott wird sich bei dir melden. Das ist meine Zuversicht. Und das gilt für dich. Und er hat verschiedene Wege, das zu tun. Paulus sagt, zu mir ist ein Engel gekommen und der hat zu mir gesagt, dass ich einen Auftrag habe, ich muss nach Rom gehen und dadurch habe ich neue Kraft gewonnen. Gott spricht uns Mut zu, wenn wir in der Krise sind. Als wir vor 3 Jahren nach Düsseldorf gekommen sind, gab es für uns auch einen Umbruch. Vieles war neu und vieles war auch schwierig. Wir haben eine recht schwierige Zeit hinter uns. Die Düsseldorfer Herausforderung war eine ganz andere als in Bayreuth. Man muss sich erst darauf einstellen, die Menschen kennenlernen, die Situation. Und ja, in so einer Phase hast du manchmal auch so diese Überlegung wie beim Paulus hier. Ne? Ja, haben wir einen Fehler gemacht und so. Das kennt ihr bestimmt auch. Aber wisst ihr, was passiert ist? Gott meldet sich zu Wort. Gerade als es uns so schlecht ging, als wir so in diesem Sturm gewesen sind, haben sich ganz viele unserer Freunde bei uns gemeldet. Und zwar sehr, sehr heftig gemeldet. Immer wieder angerufen, nochmal nachgefragt. Einer schickt mir ein Buch mit einem Buch von Thomas Harry. Selbstmanagement, Selbstführung mit Widmung meinem lieben Freund Bernhard. So herzlich war er noch nie. Das war toll, ja. Ein anderer Freund ist auf seiner Dienstreise an unserer Ecke vorbeigekommen, hat gesagt, ich mach mal, tritt auf die Bremse, ich bleib mal die ganze Nacht bei dem und rede mit dem und baue ihn auf und hat dann uns besucht und uns aufgebaut. Ja, viele Leute haben uns geschrieben, angerufen, wir beten für euch. Und so in all diesem ganzen Drumherum haben wir gemerkt, es ist nicht leicht, aber Gott hat uns auf dem Schirm. Und er sendet uns Signale, dass er uns sieht und dass er uns ja ermutigt. Und das gilt auch dir. Wie oft erleben wir, dass Menschen uns aufbauen. Aber es gibt auch andere Wege, wie Gott sich meldet. Nicht nur durch Engel, durch Menschen, auch durch sein Wort zum Beispiel. Geht es dir manchmal auch so, dass gerade da, wo du in der Krise drin bist, das Wort Gottes besonders stark zu dir spricht? Wie oft habe ich es erlebt, dass gerade dann die Tageslosung, die wir seit Jahren lesen, da irgendwie passt die gerade dann, ne? Oder ich lese irgendwas anderes in der Bibel, was mich total anspricht und mich aufbaut. Am Freitag hatten wir unseren Best-Agers-Kreis, das sind quasi mein Männerkreis mit den 50-plus-Männern. Wärst du auch dabei? Ja, super, ne? Ich muss dich das nächste Mal einladen, ja. Tolle Leute haben gegrillt und danach über die Bibel natürlich gesprochen. Daniel 11 und 12 und dann war so dieser Gedanke, es gibt so Phasen im Leben und so. Es war sehr, sehr spannend. Und dann sagte einer von den Brüdern, er ist Lehrer an der christlichen Schule, erzählte, ich bin so aufgebaut worden, ich bin gerade so in der Krise drin, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich habe so ganz große Gebetsanliegen, irgendwie tut sich gar nichts. Und dann hat er die Andacht gehalten mit 5 Klässlern. Und dann meldet sich ein Mädchen und sagt, Herr Adler, ich habe aber auch ein Wort Gottes für Sie. Das möchte ich Ihnen jetzt mal sagen. Psalm 37, Vers 5. Habe deine Lust am Herrn, befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Da sind ihm fast die Tränen gekommen. Das hat ihn so getroffen, weil das genau seine Situation gewesen ist. Er hat gesagt, boah, Gott hat mich nicht vergessen. Ja, ich mühe mich hier ab als Lehrer und versuche, die Kinder aufzubauen. Und die bauen mich auf durch das Wort Gottes. Das ist stark. Oder durch Lieder. Eben haben wir ein Lied gesungen, I am the child of God. Febe und ich haben uns innerlich angeguckt, haben gedacht, siehste, das ist Bill Hybels. Ja, bei der letzten Konferenz von Willow-Krieg hat er sein Herz geöffnet und hat gesagt, mir ging es vor einiger Zeit so richtig schlecht. Ich habe voll Anfechtungen gehabt, ich konnte gar nichts mehr glauben. Und dann habe ich dieses Lied gehört. Und als ich das hörte, boah, das hat Gott so zu mir gesprochen. Ich bin ein Kind Gottes, egal was los ist, Verdammnis hat keinen Raum mehr. Und das hat so stark zu ihm gesprochen, dass er sich quasi den ganzen Tag lang 100 Mal am Tag angehört hat. Könnt ihr euch noch erinnern, ne? Dann immer, wenn das Auto reingegangen ist, Dauerschleife, immer das gleiche Licht. Und es hat ihn einfach gestärkt. Und solche Dinge tut Gott. Also die erste Quelle unserer Zuversicht ist, dass Gott uns Mut zuspricht. Und ich möchte heute Morgen zurufen, übersieh nicht die Signale Gottes in deiner Situation. Manchmal ist man dann so mit sich beschäftigt, dass man selbst solche ermutigenden Zeichen gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Ne? Mach die Augen auf, Gott redet zu dir, denn du bist sein Kind und er möchte dich aufbauen. Es gibt einen Fortschritt für dich. Du wirst nicht in der Dauerschleife bleiben, halt durch, bleib dran. Wichtig ist aber, dass wir auch in seiner Nähe bleiben und auch in der Nähe seiner Leute. Ne? Bleib auch in der Gemeinschaft der Gläubigen. Wisst ihr, die Bibel sagt einmal, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, wen kann denn ein Löwe verschlingen? Habt ihr schon mal so Filme gesehen, wo dann Löwen bei der Jagd beschrieben werden? Bestimmt, oder? Ja, wie machen die das denn? Ja, die drängen ein Tier von der Herde ab und wenn es dann isoliert ist, dann stürzen sie sich auf ihn. Genauso macht es der Teufel auch mit uns. Wenn es ihm gelingt, uns von der Gemeinde abzutrennen, dass wir sagen, da brauche ich nicht mehr, da will ich nicht mehr hingehen, dann sind wir auch in Gefahr. Denn die Gemeinde ist ein Schutzraum. Und ich möchte Mut machen, bleib dabei, bleib in der Gemeinschaft des Glaubens. Weil dann kann Gott zu dir reden und kann dich erreichen. Bleib in deiner Nähe, auch persönlich im Gebet. Also erster Gedanke, Gott meldet sich bei dir. Kannst du fest drauf rechnen, definitiv. Das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Früher oder später wird Gott es tun. Das zweite, was Paulus aufbaut, ist, dass er einen neuen Auftrag bekommt. Er bekommt ja nicht nur Zuspruch, Paulus, ich habe dich gesehen, ist alles nicht so schlimm, irgendwie wird es schon zu Ende gehen, mach dir keine Sorgen. Das hat Gott ja gar nicht nur gesagt, das auch. Sondern, was Paulus total aufbaut, ist, ich habe einen Auftrag für dich. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Das heißt, wenn ich vor den Kaiser gestellt werden muss, dann kann ich schon nicht untergehen, oder? Wie soll das denn sonst funktionieren? Ne? Ich komme doch nicht mit dem U-Boot da beim Kaiser an. Ne? Nein, ihm ist klar, ich habe einen Auftrag. Und wenn du einen Auftrag hast, hast du auch eine Lebenshoffnung. Dann kannst du davon fest ausgehen, dass du nicht untergehst, dass es nicht zu Ende ist, sondern dass eine neue Phase eingeläutet wird. Das ist sowas Wichtiges. Und ich glaube, all diese trüben Gedanken, bin ich falsch abgebogen, hätte ich auf die Propheten hören sollen. In dem Augenblick, wo Gott zu ihm spricht, du musst vor den Kaiser gestellt werden, ist ihm klar, wow, Gott stellt sich zu meinem Weg. Ich habe mich auf den Kaiser berufen, vielleicht war das ja auch ein Fehler. Und Gott sagt, du musst vor den Kaiser. Preis dem Herrn, jetzt ist Erleichterung da. War doch richtig, ja? War doch gut. Okay, vielleicht hätte ich mir manchen Umweg sparen können, hätte ja auch einen anderen Weg finden können, um mich vor den Kaiser zu stellen. Egal, anyway. Aber jetzt bin ich auf alle Fälle in seinem Plan und das macht mir Mut. Und die ganzen trüben Gedanken kann ich ablegen. Gott hat was mit mir vor. Webe und ich haben ja viele Jahre in Oberfranken gewohnt, das ist also im Norden von Bayern. Und heute gehört ganz oben im Norden von Bayern ein Teil zu dem Bundesland Bayern, was früher mal zu Sachsen gehört hat. Das ist der Landkreis Coburg. Sachsen-Coburg habt ihr vielleicht mal gehört, das englische Königshaus, ne? Der Willi und der Harry, ne? Die beiden Prinzen, die sind eigentlich Prinzen von Sachsen-Coburg. Ne? Die haben sich nur später mal Windsor genannt, weil sie den deutschen Namen nicht leiden konnten. Weil ihr Urgroßvater, der kam daher. Das war der Mann von der Queen Victoria. Jedenfalls, egal. Anyway, also Sachsen-Coburg gehörte früher zu Sachsen, heute zu Bayern. Und dort hat 1530 Martin Luther ein halbes Jahr auf der Burg gewartet. Da gab es einen Reichstag. Ihr wisst ja, dass Martin Luther verfolgt wurde. Der war vogelfrei. Jeder, der ihn fand, konnte ihn umbringen. Und er hat richtig Angst gehabt. Und da war also der Kaiser und er hat dann seinen besten Freund geschickt, den Philipp Melanchthon, um da zu verhandeln, dass er irgendwie mit seiner evangelischen Sache da durchkommt. Und dann sitzt er dort auf der Burg, weil der darf da nicht raus. Das Sachsen war sicher, alles andere war unsicher. Er sitzt dort ein halbes Jahr, muss warten und er ist in diesem Sturm. Wird das was werden, wenn der Kaiser Nein sagt und unser Bekenntnis zerreißt? Dann kommen sie und packen sie mich, dann werden sie mich umbringen, dann ist alles aus. Und er ist so verzweifelt da in der Nacht, da kämpft er da und er sieht den Teufel plötzlich vor sich und nimmt das Tintenfass, schmeißt es da an die Wand, weil er denkt, er trifft den Teufel, aber da war natürlich keiner. Hat er sich so vorgestellt. Man kann heute noch den Fleck sehen. Und dann aber auch das, was Gott ihm in dieser Nacht zugerufen hat. Er hat nämlich ein Bibelwort von Gott empfangen aus Psalm 118. Da heißt es, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das wurde da an den Felsen reingeritzt. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Er bekommt quasi einen neuen Auftrag von Gott. Das gibt ihm Mut. Es wird gut werden. Und wer den Lutherfilm gesehen hat, vor ein paar Jahren gab es ja diesen Lutherfilm. Ganz zum Schluss kommt dann der Melanchthon auf dem Pferd angeritten, ne? Und hat dieses Augsburger Bekenntnis in der Hand und sagt, Martin, Martin, wir haben es. Ja? Und er hat wieder einen Aufschub bekommen und er wurde nicht umgebracht. Und tatsächlich, das Evangelium hat sich weiter ausgebreitet, weil Gott ihm einen neuen Auftrag gegeben hat. Das hat ihm Kraft gegeben. Weißt du, manchmal musst du diesen neuen Auftrag von Gott, den du empfängst, den er dir geben möchte, den musst du nehmen wie so ein Tintenfass und dem Teufel und all diesen trüben Gedanken entgegenschleudern und sagen, Gott hat einen Plan mit mir. Mein Leben dreht sich nicht im Kreis. Es wird weitergehen und ich werde noch was ausrichten. Das ist eine starke Verheißung, die wir fest in die Hand nehmen dürfen. Und manchmal verändern sich dann eben auch die Formen, wie so eine Berufung sich entfaltet. In meiner Gemeinde in Bayreuth hatte ich eine Seniorenkreisleiterin, die ist heute 95, die lebt noch, ist immer noch gut beieinander und so vor 10 Jahren, als sie 85 war, hatte sie so eine richtige Krise. Ist irgendjemand hier, der 85 ist? Niemand? Oder gut gehalten? Ich weiß ja nicht. Also noch nicht. 85. Mit 85 gibt es häufiger bei älteren Leuten mal so Phasen, wo sie so eine Altersdepression bekommen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, so eine Altersdepression. Ja, was soll jetzt noch kommen? Wozu bin ich noch gut? Ne? Ich falle doch allen nur auf die Nerven. Alle müssen sich um mich kümmern. Ich kann nichts Produktives mehr beitragen. Dann kommt dir so eine Krise rein. Ja, was kommt denn da auch noch? Wenn du im Altenheim sitzt und vielleicht im Pflegefall bist. Was soll denn da noch kommen? Verstehst du? Und solche Gedanken, die können dich total fertig machen. Und in so einem Loch war die da drin. Und ich habe gesagt, Ursula, ich bete für dich, der Herr hat noch was vor mit dir. Und während sie dann so betete und verzweifelt gewesen ist, hat Gott tatsächlich zu ihr gesprochen, hat gesagt, Ursula, ja, du kannst nicht mehr so viel rumfahren mit deinem Auto und Leute besuchen, für Menschen beten, was du früher gerne gemacht hast. Auch den Seniorenkreis, den kriegst du einmal im Monat gerade noch hin, mehr geht nicht. Du musst dich damit abfinden, aber ich habe trotzdem einen neuen Auftrag für dich. schreib mal all deine Erfahrungen auf, die du im Lauf deines Lebens mit mir gemacht hast, und bring ein Buch heraus. Das war wirklich der Gedanke, den sie empfangen hat. Dann sitzt sie sich mit 85 an ihre Schreibmaschine und fängt an zu tippen. Und so ein dickes Buch kommt dabei heraus. Die Erinnerung von Ursula Jakob. Ne? Meine Erfahrungen mit Gott. Hat sie in Selbstverlag gedruckt, ihrer ganzen Familie verteilt, ihren Kindern, ihren Enkelkindern, ihren Urenkeln und allen, die es wissen wollten oder auch nicht. Sie hat das Buch überall rumgereicht. Und dann haben tolle Geschichten, was Gott mit ihrem Leben alles getan hat. Und so merkte sie, Gott hat einen neuen Auftrag für mich. Ich kann nicht mehr so viel fahren, ich kann nicht mehr so viel Menschen besuchen, aber mein Buch geht rum. Und damit kann ich Evangelium verkündigen. Und das ist ihre große Freude bis zum heutigen Tag. Ich kann auch auf diese Art und Weise noch was ausrichten. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott hat definitiv einen Auftrag für dich. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes und für jeden Menschen hat Gott einen Masterplan. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen, wenn du denkst, bei mir geht dir gar nichts mehr. Irgendwie dreht sich alles im Kreis. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Jesus hat einen Auftrag für dich. Dein Leben ist besonders und du kannst etwas ausrichten. Mach einen Unterschied. Das möchte Gott dir heute Morgen sagen, das gilt für dich. Und das bringt den Paulus nach oben. Aber es gibt noch einen dritten Grund, warum er neue Zuversicht bekommt. Das erste war, Gott meldet sich in seiner Not. Das zweite war, Gott gibt ihm einen neuen Auftrag und schenkt ihm Perspektive, wie sich sein Leben weiterentwickeln kann. Und das dritte ist, was ihm Zuversicht gibt, Gott macht ihm klar, ich segne diejenigen, die andere segnen. Gott segnet die Segnenden. Zu Abraham wurde einmal gesagt, ich will dich segnen, ganz am Anfang der Glaubensgeschichte, und du sollst ein Segen sein. Genau. Also der Segen Gottes für uns hängt auch ganz stark damit zusammen, wie wir mit dem Segen wohl umgehen. Und die richtige Haltung im Herzen, wenn wir die gewinnen, dann darfst du davon fest ausgehen, dass Gottes Segen auch fließen wird. Die richtige Haltung ist, ich will den Segen nicht für mich verbrauchen und ein Saus- und Brausleben, die anderen sind mir egal, sondern ich will den Segen, den ich bekommen habe, verteilen und weiterreichen. Wenn du diese Herzenshaltung hast, darfst du fest davon ausgehen, Gott wird dein Leben nach vorne bringen. Du kommst aus der Schleife raus. Was für eine Aussage. Hier heißt es, Gott hat mir alle Mitreisenden geschenkt. Haben wir gelesen, ne? Also mit dieser Zuversicht tritt Paulus vor die Mannschaft und sagt, ihr braucht keine Angst haben. Gott, das ist auch ein ziemlich starker Ausdruck, oder? Gott hat mir euch alle geschenkt. Ist ziemlich anmaßend, ne? Aber was steckt dahinter? Er sagt eigentlich nichts anderes als, ich habe nicht nur für mich gebetet, dass ich irgendwie hier vielleicht in einem Fass durch die Klippen gespült werde und dann an Land finde und die anderen gehen alle unter. So kann man ja auch beten. Herr, rette mich. Und lasst die anderen, das ist mir egal, das ist mein Thema, sondern er betet für alle. Für alle, die im Boot sind, die im Schiff sind. Betet, Herr, der Hauptmann, dessen Leben ist noch nicht gerettet, der muss auch noch ins Reich Gottes kommen. Du hast noch einen Plan für ihn, ich segne ihn. Den Steuermann segne ich und die Matrosen segne ich. Du hast all diese Menschen unendlich lieb und ich bin nicht umsonst hier auf diesem Schiff. Ich bin ein Evangelist, ich bin ein Verkündiger der Gnade Gottes. Ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle die Liebe Gottes erfahren. Und so dieses Herz hat der, während er da auf seinen Knien liegt und der Sturm tobt, betet er nicht nur für sich, er betet für alle. Und Gott schenkt ihm dann auch alle. Das ist eine starke Sache und ich glaube, wenn wir diese Grundhaltung haben, dann kann unser Leben tatsächlich sich weiterentwickeln. Gott will dich segnen, damit du andere segnen kannst. Weißt du, das ist auch ein Geheimnis. Wenn du dich mit der Not von anderen beschäftigst, wird deine eigene Not kleiner. Und manchmal denkst du, ich kann gar nicht dienen. Ich bin so schlecht drauf, mir geht es so schlecht, ich kann gar nichts machen. Es ist genau umgekehrt. Es ist. Gerade wenn es dir schlecht geht, fang an, was Gutes zu tun für andere. Du vergisst deinen eigenen Kummer und machst anderen Freude. Und an dieser Freude hast du auch wieder Anteil. Das ist wirklich wahr. Und genau darum geht es ja auch beim Paulus. Er sagt mal zu den Philippern, gleiche Situation, etwas später, da war er dann schon beim Kaiser. Er sagt Folgendes. Philipper 1, Vers 21 bis 25. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich eigentlich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, also verurteilt werde und zum Tod verurteilt werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Das ist gut, ne? Er steht also jetzt vorm Kaiser, der Philipperbrief ist ein Brief aus dem Gefängnis in Rom heraus. Er hat schon die erste Verhandlung, es ist unsicher, wie wird es ausgehen. Und er schöpft jetzt Mut aus dieser inneren Haltung, die er hat. Wegen mir wäre es egal, aber weil Gott mich gerne noch zum Segen für andere setzt, bin ich sicher, dass er mich freilassen wird. Weil das ist das, warum ich lebe. Ich möchte ein Segen sein für andere. Daraus dürfen wir Kraft schöpfen. Wenn du die richtige Haltung hast, wird Gott definitiv einen Ausweg schaffen. Das ist so wichtig. Thomas Harry, von dem ich vorhin kurz erzählt habe, führt in seinem Buch über Selbstführung aus, dass in unseren heutigen Gemeinden sprechen wir sehr viel über die Entfaltung des Einzelnen. Was ich total wichtig finde. Ne? Gemeinde ist auch ein Talentschuppen. Gemeinde ist ein Raum, wo du entdeckt werden kannst, wo deine Gaben und Talente gefördert werden, wo du dich entwickeln kannst. Absolut richtig. Da gibt es gar nichts dran wegzustreichen. Aber die Frage ist immer, mit welchem Ziel geschieht das Ganze? Um dein Leben glücklich zu machen, um dich zu verwirklichen, um dich zu beglücken. Das spielt eine Rolle, aber eigentlich ist alles Training, was wir empfangen in der Gemeinde, immer auch Ausrüstung zum Dienst. Ausrüstung dafür, dass wir anderen ein Segen sein können. Hier heißt es einmal im 1. Korinther Kapitel 12, dass Gott viele, viele, viele Gaben hat. Das ist dieses Kapitel, wo die Gemeinde als Leib beschrieben wird. Und dann heißt es, Gott gibt seine Gaben zum Nutzen aller anderen. Zum Nutzen sind sie gegeben, nicht damit wir es total super cool genießen, sondern damit andere gesegnet werden. Gott segnet die Segensträger. Ein Freund, den ich jetzt gerade die Tage eine E-Mail geschrieben habe, der ist gerade in Afrika, in Burkina Faso, also ziemlich am Ende der Welt so, ne? Ein guter Freund, den wir in Bayreuth kennengelernt haben, er hat sehr, sehr jung dort einen Abschluss gemacht in Literaturwissenschaft und hat so gut abgeschlossen, dass er dann später Professor wurde in Kanada. Aber sein Leben und auch seine Segenslinie hat an einem anderen Punkt angefangen. Als er in einer armen Familie geboren wurde, hat er gemerkt, ich bin schlauer als die anderen. Das ist schon mal gut, ne? Aber ich möchte aus meiner Intelligenz etwas machen, was mein Land nach vorne bringt. Da saß er dann quasi da, während er studiert hat, in Burkina Faso und Ouagadougou unter der Brücke, weil er kein eigenes Licht hatte. Er hat nicht mehr Geld für eine Kerze gehabt. Er hatte sich nachts unter die Brücke gesetzt, weil da so ein Scheinwerfer gewesen ist. Ne? Und hat dort dann gebüffelt, um damit die Klausuren bestehen kann. So hat er mal angefangen. Dann kommt er nach Bayreuth, lernt uns kennen. Wir trainieren ihn, wir rüsten ihn aus, wir sprechen ihm Berufung zu. Der Mann wächst, der wird immer vollmächtiger, auch im Glauben. Und dann wird er mit 31 Jahren zum Professor berufen nach Kanada in Montreal und geht dorthin. Und bevor er diese Berufung bekommen hat, hat er, das wusste er noch nicht, wie es weitergeht, hat er gearbeitet, nebenher noch ein bisschen Geld verdient und hat sich einen alten VW-Bus gekauft, einen Militär-VW-Bus, ja, von der Bundeswehr. Uraltes Ding, so aus den 60er Jahren würde ich schätzen, ne, also aspar uralt. Aber nicht, um damit zu fahren, sondern um das ganze Ding voll zu stopfen mit Unterstützungsgegenständen, mit Kleidern, mit Werkzeug, mit allem Möglichen, um das seiner Familie und seinem Land zu schicken, damit dort Entwicklung gefördert wird. Das war sein Herz. Das fand ich so toll, dass er das versucht hat. Man, das Auto ist niemals von der Stelle gekommen, das ist dann nachher stehen geblieben. Wir mussten gucken, dass wir es entsorgen, aber egal. Das Herz von ihm war so gut. Er wollte anderen ein Segen sein, hat alles getan dafür und deswegen hat Gott ihn gesegnet. Also so ein Afrikaner aus Burkina Faso, einem der ärmsten Länder der Welt, dass der zum Professor in Kanada berufen wird, das ist schon eine ziemliche Geschichte, findet ihr nicht? Aber was ist dahinter? Warum hat Gott ihn so gesegnet? Weil er von vorher immer ein Segen sein wollte. Was für ein Vorrecht, dass ich armer Kerl aus so einem armen Land nach Deutschland kommen darf und so eine Ausbildung kriege, das möchte ich zurückgeben. Und das war die Haltung, die Gott gesegnet hat bis heute. Er ist also dann Professor geworden, hat gutes Geld verdient, war dann nach einigen Jahren wieder bei uns zum Besuch und wir haben gemeinsam ein Hilfswerk gegründet in Burkina Faso, in Deutschland und in Kanada. Das haben wir Havila genannt, einer der Flüsse, die zum Paradies geflossen sind am Anfang der Bibel. Havila, das Land, wo Gold gefunden wurde. Also er hat dann dort ein Hilfsprojekt ins Leben gerufen. Wir haben geholfen, eine medizinische Versorgung, ein Waisenheim, Kindergarten, Schulunterstützung, handwerkliche Ausbildung, hat er alles ins Leben gerufen. Wir haben ihm dabei geholfen. Und ja, als ich dann vor ein paar Jahren besuchte, dann standen wir da in der Steppe von Afrika, trocken ohne Ende. Und wir schauen genau in den Himmel, in den Sternenhimmel rein. Und da sagte mir Bernhard Schommer, jetzt hast du meine Heimat kennengelernt. Du siehst, hier wächst nicht viel. Es ist ziemlich übel. Und hier hat mich Gott rausgeführt. Aus diesem armen Land. Und jetzt schau mal, was ich für ein Segen sein kann für meine Familie, für mein Dorf, für meinen Stamm. Ist das nicht großartig? Und ich dachte mir, wow, der Mann hat das richtige Herz. Der hat seinen Absprung aus dieser Armut nicht für sich alleine verbraten, sondern hat gesagt, ich muss meinem Volk helfen, wenn es mir besser geht. Und deswegen ist er so gesegnet. Und er ist ein richtig guter Professor, ein sehr, sehr guter Literaturwissenschaftler, der überall eingeladen wird. Das ist großartig. Aber warum? Weil er ein Segen sein möchte. Und wenn dein Leben blühen soll, dann nimm diese Haltung von Jesus mit. Ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Und deswegen hat Gott ihn erhoben. Und deswegen wird er auch dich erheben und dein Leben zum Blühen bringen. Lass uns zum Schluss kommen. Du hast allen Grund, zuversichtlich zu sein. Die besten Zeiten liegen noch vor dir. Amen. Das hat sogar meine Schwester Jakob, ne? Die Ursula, von der ich vorhin erzählt habe. Das konnte die noch mit 90 Jahren unter lautem Amen in der Gemeinde bestätigen. Wenn ich hineingerufen habe, die besten Zeiten liegen noch vor euch. Dann saß sie mal ganz da hinten. Ne? Stimmt's, Ursula? Amen. Preis dem Herrn. Die war mal ganz dabei. Mit 90 hat sie immer noch geglaubt, das Beste kommt noch. Und damit meinte sie nicht den Himmel. Sondern ich kann immer noch anderen Menschen ein Segen sein und mein Leben entwickelt sich weiter. Was für eine starke Grundlage unseres Lebens. Die besten Zeiten liegen noch vor dir. Du kannst zuversichtlich sein, dass dein Leben nicht in der Dauerschleife endet, sondern sich weiterentwickelt und stärker wird und mehr Einfluss hat und einen Unterschied macht. Ist das gut? Das ist Gottes Absicht mit dir. Denn Gott sucht Veränderer, Gamechanger. Gott sucht Menschen, die einen Unterschied machen. Und du sollst so einer sein. Und auch wenn es gerade so schwierig aussieht, gib nicht auf. Gott meldet sich bei dir, er spricht dir zu, er ist für dich, er gibt dir einen Auftrag und er schafft Wege, dass du Berufung entdeckst und er möchte dir das Herz eines Verteilers von Segen geben. Und ich möchte euch einladen, mit mir jetzt noch gemeinsam zu beten und Gott unser Herz so hinzuhalten und ihn zu bitten, dass er uns auch vielleicht heute Morgen in diesem Gottesdienst so ein bisschen die Augen öffnet, du hast davon gesprochen, die Augen öffnet, was als nächstes vielleicht Gott gerade tun möchte. Vielleicht möchte Gott dich an eine Ermutigung erinnern, die du vergessen hast, wo er dir was zugesprochen hat. Oder einen Auftrag. Oder dein Herz. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns siehst in all unseren Stürmen, in all unseren Herausforderungen, in all unseren Fragen und auch in Situationen, wo wir meinen, es dreht sich alles 360 Grad im Kreis. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass das nicht wahr ist, sondern dass du mit uns einen Weg hast und dass du für uns bist, dass unser Leben dazu bestimmt ist, zu blühen und aufzublühen und Frucht zu bringen, die dem Vater Ehre macht, Herr. Wir danken dir, dass wir heute Morgen Kraft und Mut schöpfen dürfen. Mit unserem Leben wird noch einiges passieren, weil du es liebst, durch Menschen, andere Menschen zu segnen und unser Leben um deiner Ehre willen nach vorne zu bringen.